Wir wollen beten. Das ist das Wunder, lieber Vater, dass wir allein durch deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, immer mehr zu erahnen vermögen, dass du den Tod verwandelst in Leben. Dass alle Welten weit und breit dir jauchzen und dich hoch erheben in ungeahnter Herrlichkeit. Und das wird geschehen, weil das Opfer des Sohnes sich nun durch die Zeiten und Generationen erweist als der Grund und der Quell alles neuen Lebens, weil aus ihm heraus die Neuzeugungen geschehen, die schließlich durch eine ganze Menschheit und eine ganze Engelwelt eine ganze Schöpfung umfassen. Und dieses Wunder ist es, vor dem wir jeden Tag neu staunen stehen und es immer neu in deinem Wort entdecken, was wir lange Zeit nicht erkannt haben, das leuchtet jetzt strahlend auf und macht uns froh und glücklich, lässt uns erkennen, dass wir vielleicht lange Jahre ein falsches Gottesbild in uns trugen und nun immer mehr erkennen, dass du der Gott allen Vermögens bist, der Gott, der seine Ziele immer erreicht und der nicht als der Verlierer am Ende vor seiner Schöpfung trauernd steht. Du bist der Sieger durch Jesus Christus und wir dürfen auf der Seite des Siegers sein. Aber dank, dass wir auch davon heute Abend hören und in unserem Glauben bestätigt werden dürfen. Erfülle unseren Bruder, gib ihm Vollmacht und die Eingebungen des Heiligen Geistes und uns geöffnete Herzen für das, was du jedem Einzelnen sagen möchtest. Wir danken dir und erwarten dich auch in dieser Stunde in deinem Wort. Amen.
Meine lieben Brüder und Schwestern, liebe Freunde, ich möchte mit Ihnen heute Abend gerne einmal über ein Thema nachdenken mit einem gewaltigen Inhalt. Gott wandelt Fluch in Segen. Ich möchte dazu ein vierfaches Zeugnis geben. Unserem großen Gott und Vater wird nie etwas misslingen. Das ganze Weltenall, was aus ihm hervorgetreten, aus ihm herausgetreten ist. Es wurde eine Zeit lang sich selbst überlassen, aber am Ziel wird es Gott verklärt und vollendet sein. Das würde also bedeuten, dass Gott jeden Widerspruch aufhebt und jede Disharmonie auflöst, jede Dunkelheit und Finsternis in Licht und das gesamte Todeswesen in unauflöslichen Leben umwandelt, das Leid in Herrlichkeit, die Zeit mit Ewigkeit und jeden Fluch in Segen umzuprägen vermag. Wie gesagt, vier Zeugnisse möchte ich dazu geben. Erstens das Kreuz Jesu Christi, zweitens Josef, drittens Israel und viertens Adam. Wir könnten sicherlich auch noch anderes hinzufügen, aber wir belassen es bei diesen vier Zeugen. Wenn wir über diese herrliche Gotteswahrheit nachdenken wollen, dass Gott Fluch in Segen verwandelt, dann müssen wir nach Golgatha gehen. Dort finden wir jene Stätte, jenen Ort, wo größter Fluch in Segen und Herrlichkeit umgewandelt wurde. Es gibt im ganzen Weltenall keinen geeigneteren Platz als dort, wo Gott auf dem Erdboden dieses Kreuz eingerammt hat. Alles, was vorher, was jetzt ist und in der Zukunft sein wird, erfährt von dieser zentralen Mitte aus das Heil, die Rettung, die Erlösung und die Versöhnung. Können wir deshalb verstehen, dass der Apostel Paulus den Korinthern schreibt, ich wüsste eigentlich gar nichts anderes, als euch das Kreuz oder den Gekreuzigten zu verkündigen. Das bedeutet nun gar nicht, dass Paulus nur vom Kreuz geredet hätte. Er hat ja von der Wiederkunft viel mehr geredet und geschrieben als vom Kreuz. Aber das Kreuz ist alleinige Grundlage, ist alleiniger Mitteldreh- und Angelpunkt, woraus das Heil der Welten strömt und auch das gesamte Universum die Versöhnung empfängt. Gott wandelt Fluch in Segen. Jawohl, diese Wahrheit, die strahlt uns am deutlichsten auf Golgatha uns entgegen. Und wir kennen darin, dass auch unsere Not, die Not unseres Lebens, das Leid, die Verzweiflung, die Bitterkeit und die vielen Enttäuschungen, das namenlose Elend, ja, dass jeder Fluch in unserem Leben und im Leben des ganzen Universums zu seiner Zeit in lauter Heil, Segen und Herrlichkeit verwandelt und umgeschmolzen wird. Ja, wenn wir das doch im Glauben fassen könnten und auch im Alltag mit hineinnehmen könnten, dass aller Jammer, alle Schwachheit, alles Versagen, was wir uns und anderen vorwerfen, alle Schwermut, alle Versäumnisse und Entbehrungen am Kreuz einen für uns unvergleichlichen Ausgleich, ein Ende gefunden haben, weil einer war bereit, den gesamten Fluch, der von Adam an über die Gesamtheit der Schöpfung lag, als Opferlamm auf sich zu laden und dann am Kreuz zu sterben. Das ist also unser erster Punkt, das Kreuz Jesu Christi. Zunächst schauen wir etwas in das Leben Jesu und seiner irdischen Herkunft hinein. Es geht hier um den Stammbaum, um die Vorfahren Jesu. Da wird uns nämlich in Matthäus 1 von drei Frauen berichtet, die von der Sünde ganz übel zerzaust waren. Die erste Frau wird uns in Matthäus 1,3 genannt. Juda aber zeugte Phares und Zara von der Tamar. Wir fragen zurück, wer war die Tamar? Unser Bibelwissen ist wirklich sehr, sehr löchrig. In einer Statistik las ich, dass nur 2% von den sogenannten Christen in der Bibel lesen. Das ist ganz anders beim Islam. Da werden schon 6-jährige Kinder angehalten, den gesamten Koran auswendig zu lernen. 114 Kapitel mit 500 Seiten. Da würden heute die Psychologen sagen, das ist doch nicht zumutbar für unsere Kinder. Ja, die Tamar, das war eine Blutschänderin. In 1. Mose 38 finden wir ihre Geschichte. Sie verkleidete sich als Hure und verführte so ihren Schwiegervater Juda. Das war eine üble, eine böse Tat, führte die Tamar aus, worauf eigentlich die Todesstrafe stand. Und dieses schlimme Frauenzimmer finden wir in dem Stammbaum Jesu. Passt überhaupt nicht hinein. Und die zweite Frau, das war die Hure Rahab, auch eine Hure. Da lesen wir in Matthäus 1,5, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Und die dritte Frau, die unter dem Fluch stand, das war das Weib Urias. David zeugte Salomon von der, die Urias Weib gewesen war. Wer war denn Urias Weib? Wer war das denn? Das war die Bathseba, ja. Denken wir einmal darüber nach, dass unter dem Stammmüttern Jesu ganz üble, ganz fragwürdige Gestalten zu finden sind und viele, die unter dem Fluch der Sünde standen. Aber auch dieser Fluch, vornehmlich der Fluch der drei Frauen, findet durch den Opfertod Jesu am Kreuz seine befreiende Erlösung. Meine Teuren, das ist eine beseligende Botschaft für uns, die wir unter der Last unserer erblichen Anlagen und Veranlagungen leiden und fast schier zugrunde gehen. Wir dürfen vertrauensvoll beten, Vater, wenn das wahr ist. Wenn das wahr ist, dass dein Sohn am Kreuz unsere Sündenfolge und die befleckte Erbmasse durchbrochen und erledigt hat, dann dürfen wir eigentlich frei sein von jeglicher Belastung, auch seitens unserer Eltern und Großeltern und wer sonst noch als Gauner und Verbrecher und Mörder in unserem Stammbaum zu finden sein sollte. Ich kann das nicht verstehen, dass die Frommen so eingebildet, so pharisäisch, fast hochmütig auf ihre weiße Weste zeigen, als hätten sie mit dem Problem der Sünde und mit der Schlechtigkeit dieser Welt überhaupt nichts zu tun. Vielleicht wären wir tief erschüttert, wenn wir einmal unsere Ahnenreihe gezeigt bekämen, wie viel Böses, wie viel Brutales, wie viel Menschenunwürdiges wäre da zu finden. Und wenn wir bis heute noch keine Lumpen und Verbrecher geworden sind, liebe Geschwister, dann liegt das nicht an uns, sondern an seine überwältigende Gnade. Aber anlagemäßig, liebe Geschwister, anlagemäßig sind wir fähig zu allem Bösen und unfähig zu jedem Guten. Von meiner lieben Frau weiß ich, dass ihre Vorfahren aus Italien von einem italienisch-spanischen Seefahrergeschlecht stammen. Vielleicht waren sie auch Seeräuber. Ich kann Ihnen aber verraten, dass ich in den 35 Jahren, seitdem ich mit meiner lieben Frau verheiratet bin, nicht eine einzige Situation erlebt habe, wo man von einem Piratentum sprechen kann. Neulich ein Verwandter von mir, der musste in alten Kirchenbüchern nachschauen. Da ging es um den Todestag des Großvaters. Und da stand eine Generation zuvor schwarz auf weiß. Der eine dem Alkohol erlegen und der andere im Delirium verendet. So, nun wissen Sie, was Sie von mir zu halten haben. Da kann ich also leider mit einer solchen noblen Gesellschaft wie hier nicht mithalten. Übrigens ist das sehr interessant, wenn zwei junge Leute sich verliebt und verlobt haben, dann wollen ja die Eltern und die Verwandten ganz neugierig wissen, wie steht es denn mit dem Partner? Was ist er denn vom Beruf? Und wenn man dann nichts besonders aufzuzählen weiß, werden dann sämtliche akademische Titel von den Verwandten aufgeführt. Der Onkel, der ist Doktor, und die Tante, die ist in Beamtenstand und spielt das Harmonium in der Gemeinde. Und der Großvater, der war Professor in einer Hühnerfarm. Kaum wird erwähnt, haben Sie das schon mal erlebt? Kaum wird erwähnt, wenn in einer Verwandtschaft einer straffällig geworden ist oder einer davon im Gefängnis gesteckt hat. Was sind wir doch für stolze, hochmütige Gestalten, die in dem Fleisch nach immer mehr sein wollen, als sie in Wirklichkeit sind. Können wir ohne weiteres uns unter dem Urteil des Apostel Paulus stellen, und er hatte jeden Grund, weil er viel sauberer war als wir, dem Gesetz nach untadlich. Aber er kann von sich sagen, ich weiß, ich bin gewiss, dass in meinem Fleisch nichts, 0,0 nichts Gutes wohnt. In irgendeiner Gemeinde in Deutschland, ich hatte ein anderes Thema, stand ein Ehepaar auf und ging hinaus. Die konnten das nicht ertragen, dass in uns nichts, nicht 1% vorhanden ist, was zu Gott passt. Solange wir nicht ein Ja finden zu unserer verdorbenen fleischlichen Natur, die bodenlos verfault und für Gott total ungeeignet ist, werden wir das Wesen der überragenden und totalen Gnade und Barmherzigkeit Gottes nie erfassen können, nie verstehen lernen. In der jahrtausendlangen Menschheitsgeschichte hat sich in den Genmolekülen und Keimdrüsen unserer Vorfahren, auch in Vater und Mutter, so viel Böses und Schlechtes angehäuft, dass über unsere gesamte Erbmasse der Fluch und das Gericht mitläuft. Wie viele Kinder Gottes müssen in neurologischen Kliniken behandelt werden, liegen in Nervenkliniken, weil sie nicht fertig werden mit ihrer Vergangenheit, weil sie sich nicht lösen lassen von dem Fluch ihrer Vorfahren, weil ihnen niemand sagt, dass am Kreuz eine totale Erlösung gebracht worden ist. Am Kreuz jeder Fluch in Segen und Sünde in Rettung umgewandelt wurde. Nehmen wir ihn doch beim Wort und lassen wir uns doch nicht wieder diese Glückseligkeit rauben. Neulich hat jemand gesagt, die Deutschen, da kommt nie eine Erweckung. Weshalb? Über die Deutschen liegt ein Fluch, weil sie ihre Vergangenheit nicht bewältigt haben. Liebe Geschwister, wer kann schon die Vergangenheit bewältigen und aufarbeiten? Wer kann sie schon? Können Sie sie? Ich kann sie nicht. Was ist das für dummes Gerede? An unsere Stadt ist einer gehangen. Der hat unsere Lebensgeschichte durchgestrichen. Die Vergangenheit. Ja, wir haben es uns dieser Tage schon gesagt, in einer Klinik in der Schweiz sind 83% der Patienten Christen. Das ist doch total unnormal. Ist doch unnormal. Liegt das etwa an der frommen, gesetzbezogenen Leistungstheologie vieler Gemeinschaftskreise, die sagen, du musst, wenn du das nicht, dann kommst du dorthin, liebe Geschwister, und die Leute zerbrechen daran, weil sie nicht von der Grundlage gestützt werden, dass am Kreuz eine totale Erlösung erfunden wurde. Ich habe einen Freund, der erzählte mir bei einer Heilung eines Menschen, der im Krieg schwer verletzt war, das Bein war nicht mehr funktionstüchtig, da sagte er, da habe ich gekniet am Fuß, wir haben die Hände aufgelegt, 5 Brüder übereinander. Die denken vielleicht, viel hilft viel. Ja, und da wurde gebetet, sehr lange. Und da mitten in einem Gebet bekam einer eine Vision. Im 20. Glied ist Sünde. Die Heilung wurde unterbrochen, jetzt wurde gebetet. Für die Sünde im 20. Glied. Man betete dann weiter und dann kam die nächste Vision. Im 43. Glied war wieder Sünde. Liebe Geschwister, was ist das für eine Verführung im allerfremdsten Gewande? Mir sind Prediger bekannt, die in der Seelsorge die Leute kaputt machen, weil sie immer nur auf die Sünden der Vorväter herumreiten. Ja, die Großmutter, das war eine ganz zweifelhafte Person. Und die Tante hat zu Ostern immer Wasser aus einer Quelle geholt. Es mag Ausnahmen geben, wo es eine direkte Lossprechung geben muss. Aber lassen wir uns bitte vom Feind dieses strahlende Gottesevangelium nicht verdunkeln, dass am Kreuz jeder Fluch in lauter Freude und Glückseligkeit umgeprägt wurde. Auch wenn wir im großen Maßstab noch nicht sehr viel davon sehen, bleibt es eine unumstößliche Tatsache, dass von Rechts wegen keiner mehr Anspruch hat auf die, die im Glauben diese Erlösung ergreifen und erfassen. Auch Satan nicht mehr. Weil das Opfer Christi die Summe aller Flüche und Gerichte ausgeglichen hat. Sicherlich müssen wir sagen, nur der Glaubende hat daran teil. Und diese Heilspraxis, die wird sich auch in Zukunft nicht ändern, wenn in der Vollendung des Heilsratschlusses Gottes es heißt, in der Offenbarung, es wird keinerlei Fluch mehr sein, keinerlei Fluch. Wo nehmen die vielen Kinder Gottes es her, dass der Fluch auf ewig Gültigkeit hat? Wo nehmen sie es her? Es wird keinerlei Fluch sein, weil das Lamm auf Golgatha herrlich gesiegt hat. Amen, Halleluja, dürfen wir sagen. Amen, Halleluja. Wir haben uns an alles schon gewöhnt. Manchmal sind wir tot gepredigt. Wir erfassen gar nicht mehr innerlich, die Wichtigkeit und die Wertigkeit solcher Aussagen. Wenn zum Beispiel in einem Gefängnis über 10 oder 20 lebenslängliche der Wärter hineinkommt und ruft ihnen die Amnestie zu. Wissen Sie, was da passiert? Da gibt es ein Jubel und Jauchzen. Ein Jubel und Jauchzen. Liebe Geschwister, wir brauchen nicht zu verzweifeln. Wir brauchen nicht belastet und niedergedrückt zu sein. Wir brauchen nicht ein Säufer zu werden, weil Vater und Mutter immer besoffen waren. Nein, geben wir uns doch dem Herrn mit all den verborgenen Sünden, mit unserer Schwermut, mit unserem Hunger nach Liebe, nach Ehre, nach Glück, und wir erfahren und erleben, wie Gott jeden Fluch über uns und um uns und auch in uns verwandelt, wie er unser Leben füllt mit Wonne und Glückseligkeit, wo alles andere dagegen ein lächerlicher Dreck ist. Und Gott wandelt jeden Fluch in Segen, auch in unserem Leben. Aber wir müssen diese Verheißung in Anspruch nehmen, sonst ist Christus, ich rede einmal menschlich, umsonst, vorläufig, noch umsonst für uns gestorben. So sehr liebt Gott den Kosmos, dass er seinen einzig gezeugten Sohn dahingab, und in diesem Opfer des Christus kauft er uns vom Fluch des Gesetzes los, indem er für uns zum Fluch, zur Sünde gemacht wurde, wie geschrieben steht: Verflucht ist der am Holze hängt. Liebe Geschwister, der Fluch des Gesetzes, was ist das? Was ist das? Ich sehe noch, das ist aber nun schon über 40 Jahre, Werner de Buhr in Chemnitz vor versammelter Gemeinde sagen: Ihr Sonntagsschullehrer, lehrt ihr etwa noch euren Kindern die 10 Gebote? Das gab einen Aufruhr. Diese Explosion hat er nicht wieder zum Stillen gebracht. Die 10 Gebote. Ja, liebe Geschwister, wenn ich sehe, dass das Opfer Christi allen Forderungen der Engel des Lichtes, der Anklagen Satans, auch der Forderung Gottes wegen der Heiligkeit und Gerechtigkeit völlig entspricht, dann sehe ich mein Heil, meine Rettung in Ordnung gebracht und für immer besiegelt. Verstehen wir? Ich zitiere einmal Klaus Vollmer, der gesagt hat: Gott hat nicht die 10 Gebote gegeben, damit wir sie erfüllen, sondern dass wir mit dieser Forderung scheitern und zerbrechen, dass wir hingeführt werden zu diesem einen, der an unserer Stadt zum Fluch gemacht wurde. Und Gott löste nicht nur sein Problem, sondern auch das Problem der ganzen Schöpfung. Und weil dieser Sohn den ganzen Zorn und den Fluch auf sich nahm und den Preis mit seinem Leben am Kreuz bezahlte, brachte er damit die Erlösung und die Versöhnung des gesamten Weltenalls zustande. So wandelt Gott den Fluch am Kreuz, das Kreuz mit seiner scheinbaren Ohnmacht und Niederlage, in lauter Segen, Jubel und Herrlichkeit. Eines steht fest: Wenn die Weisen dieser Welt gewusst hätten, dass Gott das Kreuz zum herrlichsten Siegeszeichen macht, fürwahr, sie hätten den Herrn der Herrlichkeit nicht umgebracht. Und zu diesen Weisen dieser Welt gehörten nicht nur die Schriftgelehrten und die Theologen damaliger Zeit, sondern auch die geistlichen Mächte dieses Äons, seines obersten Satan. Sie glaubten einfach, mit dem Tode des Gottessohnes sind wir die Herren. Nun hat aber Gott am Kreuz die gesamten Schuldscheine und Sündenrechnungen aller Geschöpfe vollständig bezahlt. Denn Christus ist der Kaufpreis und das Lösegeld. Wie viele Sünden, liebe Geschwister? Ja, das Lamm, was die Sünde der Frommen hinwegträgt. Gott sei Lob und Dank. Gott sei Lob und Dank. Und ich würde eigentlich auf das Heil und die Erlösung verzichten, weil das Heil und die Erlösung ein Gnadengeschenk unseres Gottes ist, wenn nicht der andere nach schweren Gerichten, jahrtausendlanger, äonenlanger Gerichte einmal auch diese Rettung erfahren würden. Er ist die Sühnung, schreibt Johannes in seinem Brief, nicht nur der unsrigen Sünden, sondern der Sünden des ganzen Kosmos. Kolosser 1,20, werde damit nicht fertig. Das ganze Wohlgefallen, die Freude, die Lust des Vaters wohnte in seinem Sohn, und durch und mit seinem Sohn hat er am Kreuz Frieden gemacht und die Grundlage geschaffen, dass damit die Aussöhnung des ganzen Weltenalls, das, was in den Himmeln und auf Erden war, in ihm die Garantie hat. Wer weniger glaubt, macht das Kreuz inhaltlos und hat die umfassende Bedeutung dessen, was am Kreuz auf Golgatha geschah, eigentlich nicht verstanden. Diese herrliche Gottestat besteht eigentlich, in dieser herrlichen Gottestat besteht eigentlich die Grundlage, dass er jeden Fluch in Segen umzuwandeln vermag. Punkt 1, machen wir einen Strich. Der zweite Punkt, Josef. Wir fragen zurück, wer war Josef? Josef, ja, das war ein Sohn von Jakob. Er war ein echter Typ. Er war ein Christusdarsteller ohne Gleichen. Kein Bild zeigt uns im Alten Testament den Sohn Gottes in seinem heilsgeschichtlichen Werdegang so klar und deutlich wie Josef, der Sohn Jakobs. Wir wissen ja um die Vorzüge, die dieser Josef im Hause seines Vaters genoss. Vorzüge hat er gehabt. Der erste Vorzug war, der Jakob liebte den Josef mehr als die anderen. Darf man das eigentlich machen, wenn Eltern mehrere Kinder haben, ein Kind bevorzugen? Sollte man eigentlich nicht machen. Von der Psychologie und auch von der Erziehung total verkehrt. Aber der Jakob hat's gemacht, so steht's da. Der Jakob liebte den Josef mehr als alle anderen. Das war das Erste. Das Zweite war, er hatte einen bunten Rock. Er fiel schon so auf. Es war eine deutliche Abgrenzung. Einen bunten Rock, ein super, ich will nicht sagen, einen Anzug gab's damals nicht, aber wie das ausgesehen hat, weiß ich nicht. Jedenfalls erregte er den Neid. Und drittens, was war noch? Die Träume, Gottes Offenbarungen. Und da denke ich manchmal auch in unsere Zeit hinein. Liebe Geschwister, Menschen, die nicht nur gerettet wurden, die Vergebung der Sünde haben und wissen, dass das Heil feststeht, die also hineinschauen dürfen in sein geoffenbartes Wort, die werden auf einmal von den eigenen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde missverstanden. Sie wollen sich gar nicht abgrenzen, aber sie werden missverstanden, sie werden verkannt, neidisch wird man. Gibt es das heute noch, dass Josefs in den Gemeinden von den übrigen Geschwistern verdächtigt werden? Gibt es das? Es kann passieren, wenn sie nach Hause fahren. Und sie bezeugen etwas von der Klarheit, von der Wirklichkeit der Gottesoffenbarung. Da schütteln manche den Kopf und sagen, gehen Sie weg. Mir genügt der liebe Heiland. Was sagt Paulus? Wir werden geschmäht. Wir werden fertig gemacht. Wir werden in die Ecke gedrückt, weil wir unsere ganze Hoffnung auf den Gott setzen, der ein Retter aller Menschen ist. Josef, Gemeinde. Ja, und die Brüder, die hassten ihn und mochten ihn nicht einmal zu grüßen. Ich frage mal hinein, wie ist das bei uns in den Familien, in den Ehen, wenn wir früh aufstehen? Gibt es da ein gutes Morgen, ein herzliches Morgen? Gibt es da einen Händedruck? Können wir überhaupt noch umgehen miteinander? Die Kinder mit den Eltern, die Eltern mit den Kindern. Wie grüßen wir, wenn wir uns zum ersten Mal sehen am Tag? Jedenfalls dicke Luft im frömmsten aller frömmsten Hause des Jakobs. Da gab es Eifersucht, Neid, Hass, Streit. Und als sie dann weit weg von zu Hause die Schafherden ihres Vaters hüteten und Josef sie besuchen sollte und wollte, da war schon alles entschieden. Wir bringen diesen Träumer um. Wir tauchen das Blut in den Rock in das Blut eines Tieres und sagen, das war's. Jedoch tritt Ruben für das Leben seines Bruders ein. Aber trotzdem warfen sie ihn in die Grube und verkauften ihn später an eine Kamelkarawane, die nach Ägypten reist. Wir wissen den Weg von Josef, ja. Ich brauche Ihnen das nicht alles zu erzählen. Das können wir alle zu Hause in 1. Mose 37 bis 50 nachlesen. So oft ich also die Geschichte von Josef durchlese, es ist also für mich faszinierend und überwältigend. Immer neue Zusammenhänge und Parallelen tun sich auf und ich werde immer neu von dieser Geschichte gepackt. Da lässt Gott eine Hungersnot über Ägypten und über die ganze Erde kommen. Tja, kann das sein, dass also äußere Umstände uns zur Korrektur veranlassen und bewegen? Kann das sein? Doch. Gott redet auch durch äußere Umstände. Und wenn wir nicht wissen, ob es sein Weg ist, wofür wir uns entschieden haben, dann rate ich immer, bitte, lieber Vater, dann versperre diesen Weg. Dann versperre ihn, dann blockiere ihn, damit wir nicht immer bei Rot über die Kreuzung fahren und unseren eigenen Willen haben wollen. Jedenfalls, Umstände kamen und der Jakob, konnte gar nicht anders, er schickte seine Söhne nach Ägypten, um dort Brot zu kaufen. Die Tragödie nimmt ihren Lauf. Josef erkannte seine Brüder, aber die Brüder erkannten ihn nicht. Wer der Mann ist, der vor ihnen steht. Erst bei der zweiten Reise gibt Josef sich seinen Brüdern zu erkennen. Es ist ergreifend. In 1. Mose 45, da konnte Josef sich nicht mehr zwingen. Vor allen, die um ihn standen. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Das wird auch so sein, wenn der Messias Israels kommen wird, zu seinem Volk. Da sind nicht die Araber dabei. Nein, das macht er mit seinem Volk aus. Und er erhob seine Stimme mit Weinen. Und die Ägypter hörten es, und das Haus des Pharaos hörte es. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Und sie waren derart erschüttert, man kann sich das vorstellen, was in dem Innenleben dieser Brüder vor sich gegangen ist. Und was sagt er? Und nun betrübet euch nicht, und es entbrenne nicht in euren Augen der Zorn oder die Traurigkeit, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Auch hier sehen wir ganz deutlich die Spuren dieses Gottes, der Fluch in Segen umzuwandeln vermag. All die Schuftigkeit der Brüder Josef, ihre Mordgedanken gepaart mit Betrug und Lüge, diese Verbrecherbande, die wird am Ende rehabilitiert in ihrem Zerbruch, in ihrer Beugung, stellt sie Gott wieder dorthin, wo sie hingehören. Dreimal spricht Josef davon, dass Gott ihn vor ihnen her nach Ägypten gesandt hat. Vers 8, unterstreicht er das nochmals, diese Wahrheit. Nicht ihr, sondern Gott. Ich frage hinein, kann hinter einer menschlichen Schuld auch das Handeln Gottes stehen? Das ist eine ganz ernste, schwere Frage. Kann hinter einer menschlichen Schuld auch das Handeln Gottes stehen? Auch später, als Jakob gestorben war und die Brüder tief beunruhigt waren und sagten, jetzt zieht er die Schlinge uns um den Hals. Da lesen wir, fürchtet euch nicht, ihr hattet zwar Böses wider mich im Sinn, aber das Gott, liebe Geschwister, wenn dieses Aber Gott nicht in unsere Bibel stände, wenn ich an Epheser 2 denke, Tod in Sünden, Wir waren in den Leidenschaften und den Begierden dieser Welt genauso verhaftet und versklavt und waren Kinder des Zorns gleich wie auch die übrigen, von wegen, dass wir etwas anders waren. Und jetzt kommt das Aber Gott. Durch sein grundloses Erbarmen hat er hin uns hineingeleuchtet und hat er uns herausgezogen aus der grausamen Grube. Ja, dass Gott Fluch in Segen verwandelt, das gibt es nur bei ihm. Dass einmal all unsere falschen Entscheidungen, unsere verkorksten Wege, wo vieles nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, unser mangelhaftes Benehmen und unseren schuldhaften Bemühungen, dass all unser Versagen von der Gnade Christi völlig überdeckt und Gegenstand und Ursache köstlicher und tiefer Freude und Anbetung sein wird, das kann und wird es allein bei Gott geben. Nur auf diesem Hintergrund, dass er den Fluch der Sünde in lauter Segen und Herrlichkeit umschmelzen wird, kommt unser gequältes und oft auch unser zerrissenes, ängstliches Herz zur Ruhe. Josef sagt, deshalb hat mich Gott, nicht ihr, sondern mich hat Gott nach Ägypten geführt, vor euch hergesandt, als Sklave verkauft, im Gefängnis gelandet. Ich habe viel Leid ertragen. Der Josef, wie muss er sich vorgekommen sein? Es ging alles schief. Bis er aus dem Gefängnis auf dem höchsten Thron kam. Und all das, um euch am Leben zu erhalten. Dann höre ich den Spruch Jesu, deshalb habe ich am Kreuz mein Leben geopfert, damit wir, sie und ich, nicht nur dafür 20, 40, 60, 80 oder wie Schwester Messinger 100 Jahre alt werden, nein, viel zu wenig, damit wir ewiges, göttliches, nie endendes Leben haben, liebe Geschwister. Leben der Unendlichkeit, sein ureigenstes Leben. Laut Idea werden allein in Deutschland pro Jahr über 300 Säuglinge im Mutterleib zerrissen. Manche Mutter, 300.000, entschuldigt. Über 300.000 im Mutterleib zerrissen. Manche Mutter hat 2, 3 und 4 Mal abgetrieben. Und dann kommen solche Menschen zum lebendigen Glauben. Und dann erfahren sie vom Wort, dass sie mehrfache Mörderer sind. Wie werden solche Menschen mit der Last dieser Sünde fertig? Manche Frauen äußern, es ist zum Verrücktwerden. Da wurde mir der Text aus 1. Korinther 1 sehr deutlich. Da fragt Paulus hinein in die Gemeinde. Da fragt er hinein. Und er fragt auch heute, nicht durch meine Worte, durch dieses Wort fragt er hinein. Schaut euch um, seht euch an. Was hat Gott eigentlich herausgestellt? Was hat Gott herausgestellt? Und zählt zu seiner Gemeinde. Nicht viele Begabte, nicht viele Vornehme, nicht viele Vermögensmächtige. Ja. Er hat das Unedle, ich zitiere jetzt Bader, das Unentwickelte, hat er bestimmt und erwählt für seine Herrlichkeit. Und bei diesem Begriff, da musste ich zweifellos auch an die Hunderttausende denken, die jedes Jahr umgebracht werden, bevor sie den ersten Atemzug getan werden. Er wird auch das Unentwickelte, was als Embryo nicht leben durfte, er wird das herausheben und wird es mit dem Glanz seiner Herrlichkeit füllen. Liebe Geschwister, wie können solche Frauen je über solch eine Sünde hinwegkommen, wenn wir nicht darum wüssten, dass dieser Fluch auch am Kreuz völlig restlos und für immer getilgt ist. Zwei junge Leute, ja, oder ich brauche das gar nicht anzuführen. Wir sind alles Autofahrer, wir fahren einmal ganz unkonzentriert. mit dem Auto aus der Garage. Hinten spielt ein Kind. Ist nicht mehr zu retten. Wie werden wir damit fertig? War das vor 2 Jahren? Vor 2 Jahren war es. 2 junge Leute fuhren von uns nach Rumänien, um wichtige Dinge hinzubringen. Ja. Und auf der Rückfahrt fuhr der Bräutigam seine Braut in den Tod. 14 Tage später soll die Hochzeit sein. Liebe Geschwister, wenn wir nicht um Botschaft wüssten, dass Gott auch all das, was mit uns und von uns und mit uns geschieht, am Kreuz eine so völlige restlose Tilgung, eine Erlösung gefunden hat, eine Loskauf, dann werden wir mit uns nicht fertig. Wissen wir um diese gewaltigen Aussagen der Schrift in Römer 3, ich, der Herr, spreche dich frei, ich rechtfertige dich und mache dich so sauber, als hättest du nie etwas Falsches gedacht, gesagt oder getan. So ist nun nichts, überhaupt nichts mehr Verurteilungsgemäßes an denen, die in Christo sind, die im Glauben mit ihm eins geworden sind. Keine Verdammung, weil Christus die Summe aller Flüche auf sich genommen hat und bezahlt hat und damit für immer durchgestrichen sind. Das war der Punkt 2. Ich nenne den Punkt 3 Israel. Dazu lese ich den Text aus Römer 11. Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Das sei ferne. Das geht gar nicht an. Sondern aus ihrem Fall und Fehltritt ist die Nationen das Heil und die Rettung geworden. Dieses Zeugnis allein würde und müsste genügen, um vielen die Augen zu öffnen, was Gott mit Israel vorhat. Ich will also nur ganz kurze Striche ziehen. Bedenken wir doch einmal, dass durch Israels Fall, durch ihr Versagen, durch ihr Fehltritt, durch ihre Niederlage, durch ihren Verlust, durch ihre Verstockung, durch ihren Fluch uns Nationen, das Heil in Christus gebracht wurde. Das ist für uns nicht zu fassen. Und deshalb ist die Heilsgeschichte beginnt mit der Gemeinde seines Leibes Christi, eben erst mit der Ablehnung, mit dem Gericht über Israel. Wir fragen zurück, worin bestand denn der Fehltritt und der Fall Israels? Nun, weil man den Christus, den gekreuzigen und den auferstandenen Messias Israels verwarf und zu Pfingsten das Geschenk des Heiligen Geistes ablehnte und lästerte. Und nun, liebe Geschwister, wird eine solche verwerfliche, abscheuliche Tat, eine solche Entscheidung, eine wunderbare, für uns nicht zu fassende Gnade. Dadurch wird sie bekannt, dass wir als Nationen vor dem auserwählten Israel das Leben Gottes empfangen. Ich frage hinein, leuchtet nicht mit dieser Handlung Gottes auch dieser göttliche Grundsatz entgegen, er verwandelt Fluch in Segen? Zumal ja Vers 15 in Römer 11 diesen Fragenkomplex mit einer nicht zu überbietbaren Aussage abschließt. Denn wenn ihre Verwerfung, ihr Fluch, ihr Weggeschleudertsein, ihre zeitweise Zurückstellung die Versöhnung des Kosmos ist, das heißt, dass das große Gottesevangelium von der Versöhnung am Kreuz, was den ganzen Kosmos umfasst und betrifft, wenn das schon so eine gewaltige Bedeutung hat, wie viel mehr ihre Wiederannahme, ihre Zurückführung, ihre Wiedereinpfropfung in den eigentlichen Ölbaum. Es wird Leben aus Toten bedeuten. Ja, Gott wirkt nicht nur die Vergebung unserer Sünden, er schenkt auch Leben, Gottesleben aus den Toten und er verwandelt den jahrtausendlangen Fluch über sein Volk Israel in lauter Segensströme, in Jubel und Freude und Herrlichkeit, zuerst für sie und dann später für alle Völker der Erde im Tausendjahrreich und danach. Liebe Geschwister, lassen wir uns diese kostbaren Verheißungen und Zusagen Gottes nicht rauben durch die verwirrten Politiker und die falschen Religions- und Kirchenführer und die irreführende Berichterstattung. sondern glauben vielmehr, was geschrieben steht. Zacharja 8, Vers 13, so ist es geschehen, gleich wie ihr Haus Juda und Haus Israel in der Gesamtheit, nicht nur die Juden, sondern auch die 10 Stämme, ihr Haus Juda und Haus Israel ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, also werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Gewaltiges steht vor uns und wir können mit Augen und mit Ohren schon die Vorgänge dort sehen, wie Gott am Werke ist. Und Gott wird die Decke von ihrem Angesicht wegnehmen, wenn der Messias ihnen gebracht wird. Und sie werden ihn sehen und werden heulen und wehklagen, nicht alle Geschlechter der Erde, liebe Geschwister. Das wird's wohl nicht sein, sondern alle Stämme des Landes. Diese Wiederkunft betrifft allein Israel. Und durch Israel werden die Völker und Nationen erst zurechtgebracht werden. Und unser vierter und letzter Punkt, das ist Adam. Kein Mensch hat in seinen Entscheidungen verhängnisvollere Auswirkungen hinterlassen wie er. Gewaltig und grausam ist das, was dort im Garten Eden ausgelöst wurde. Eine Lawine von Sünde und Schuld und Verderben, Unheil und Chaos setzte sich in Bewegung und walzte alles nieder, was sich zu dieser Schöpfung stellte und zu ihr gehörte. Mensch, Tier, Pflanze, eigentlich die ganze sichtbare Welt. Es gibt überhaupt hier keine Ausnahme. Alles wurde unter Fluch gestellt und mit Sünde begraben. Liebe Geschwister, so ungeheuerlich ist diese Aussage, wenn wir daraus keine Hoffnung und Zusagen Gottes, kein Evangelium hätten. Da könnten wir nach Hause gehen und uns den Strick nehmen, liebe Geschwister. Ich frage mich, womit können wir denn im Alltag noch die Gottesbotschaft durchbringen? Wovon können wir denn leben? Doch nur von der Hoffnung des Evangeliums, dass er am Kreuz die Sündenfolge aller Geschöpfe völlig durchgestrichen hat. Römer 8, Vers 20, da lesen wir, die ganze Schöpfung ist der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit unterstellt, unterworfen worden. Nicht mit Willen, sie ist gar nicht gefragt worden, sondern um deswillen, der sie unterworfen, untergeordnet hat auf Hoffnung. Ich frage manchmal, Kinder Gottes, die unerlöste Schöpfung heute, die hofft mehr wie manch ein Kind Gottes. Die Schöpfung hofft und hat Erwartung aus dem Dienst der Vergänglichkeit, des Verderbnisses herausgeführt zu werden. Wohin? Hin zur Freiheit, zur Glückseligkeit der Kinder Gottes. Sie wartet auf das Offenbargemachtwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung wurde unter die Vergänglichkeit, unter die Sünde begraben. Und weil wir nicht von Affen, sondern alle von Adam abstammen, stehen wir gebeugt unter diesem Gottesgericht. Bis wir von dieser Liebesbotschaft Gottes erreicht werden und voller Freude und Glückseligkeit die Wahrheit erfahren, dass er jeden Fluch, der über uns lastet, am Kreuz durchgestrichen hat, und zwar für immer. Das bedeutet nicht nur unsere Gegenwart, die Vergangenheit sowieso, auch die Zukunft, liebe Geschwister. Unsere gesamte Lebensexistenz ist dort am Kreuz völlig verhandelt worden. Weil er am Kreuz jeden Fluch ausgehalten hat und in Segen verwandelt hat. Ich schließe diesen Punkt Adam mit 2 Zeugnissen ab. Römer 5 und 1. Korinther 15. Und dann machen wir Schluss. Römer 5, Vers 18. Römer 5, Vers 12. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod und also der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, worauf alle sündigen müssen. Das geht nicht anders. Das ist ein Gesetz. Der Tod und das Zellensterben, die Verwesung, die haben wir von Adam übernommen. Und weil dieses Gesetz in uns lebt, müssen wir sündigen. Das geht gar nicht anders. Müssen wir sündigen. Das ist ein Zwang. Und wenn Paulus sagt, dass die, die mit ihm eins geworden sind, auch losgekettet sind, vom Fluch der Sünde und des Gesetzes sündigen zu müssen. Wenn wir sündigen, gibt es immer ein Unglück. Aber die Zwangsfolge, dass wir sündigen, Böses sein müssen, ist durchgestrichen. Der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, worauf alle gesündigt haben und sündigen. Adam, ein großer Verwüster. Und jetzt stellt Paulus diesem Adam den Christus gegenüber. Mit dem Adam der Absturz, mit Christus die Zurückführung. Und er kommt zum Schluss in Vers 18. Also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zu einem Verdammungsurteil gereicht hat, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen es zur Rechtfertigung des Lebens kommen wird. Also nun, durch den Ungehorsam des einen Menschen kam es dazu, dass alle unter dem Gerichtsurteil Gottes verurteilt wurden. Ebenso bringt der Gehorsam des einen für alle, nicht nur den Freispruch. Liebe Geschwister, das tut mir sehr weh, wenn Übersetzungen so schreiben. Am Kreuz erhalten wir nicht nur den Freispruch. Das würde bedeuten, wir waren bodenlos in unserer Sünde. Wir sind begnadigt und freigesprochen. Nein. Das steht hier nicht da. Passen wir auf bei Übersetzungen, damit sie gefüllte Begriffe nicht auswechseln und wir beraubt werden von dem Glanz der gefüllten Worte, die der Heilige Geist gewählt hat, wo es steht, dass durch den Gehorsam des einen für alle es zur Rechtfertigung des Lebens kommt. Ich habe es schon angedeutet, so sauber, so makellos, als wäre nie etwas Böses von uns gedacht, gesagt und gemacht worden. Ich zitiere jetzt den anderen Vers, 1. Korinther 15, Vers 22. Ich zitiere ihn, liebe Geschwister, weil Sie gar nicht ahnen, was mit diesem Vers in meinem Leben vorgegangen ist. Ich habe bis zum 18. Lebensjahr in einem ungeheuren Widerspruch zu dieser Botschaft gestanden, dass ich gedacht habe, ich werde verrückt. Mich müssen Sie noch in die Nervenklinik einliefern. Ich konnte es nicht fassen, dass das Unternehmen, das große, gewaltige Schöpfungsunternehmen, keinen sieghaften Ausgang mir zeigt. Ich wäre fast verzweifelt. Ich habe auch Nächte hindurch gelesen, auf Arbeit als Lehrling, in den Pausen gelesen, Testamente zerlesen, manchmal geschrien in den Gebeten, wenn das wahr ist, dass der Geist alle Dinge erforscht, auch die Tiefen der Gottheit, dann habe ich mit 16 Jahren gebetet, dann offenbare dich mir. Liebe Geschwister, in einer dunklen Nacht in unserem Haus, wir hatten eigene Stromversorgung, wir waren nicht angeschlossen an dem Netz durch Wasserkraftturbine, da war es dann ab 8 oder 9 Uhr, je nachdem, war es dunkel, weil wir das Wasser abstellen mussten, damit wir nächsten Tag wieder etwas Licht hatten. Mit Kerzenlicht, es war Mitternacht. Vielleicht habe ich den Vers 100-mal gelesen, 100-mal, gleich wie sie in Adam alle sterben. Werden sie in Christo alle lebendig gemacht. Liebe Geschwister, in jeder Mitternachtsstunde, da bin ich aus dem Bett raus, auf die Knie gefallen und habe meinem Vater im Himmel gedankt für die Endausgänge aller Wege. Und seit dieser Zeit lebt in mir diese sieghafte Gottesbotschaft. Gleich wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christus alle nicht auferstehen. Das werden sie sowieso lebendig gemacht. Ins Leben, ins Gottes, ins unauflösliche Gottesleben hineingestellt. Ein jauchzendes Zeugnis. Aber vergessen wir nicht, der nächste Vers ist ganz wichtig. Den sollten wir unterstreichen, unbedingt unterstreichen. Weil Gott nicht alles auf einmal macht. Da steht nämlich dann ein jeder. Ein jeder. Und sollte heute Abend jemand hier sein, der von dieser Liebe, von diesem Leben nicht erfüllt ist, dann weiß ich, in seinem Leben kommt der Zeitpunkt, wo dieses Wort gültig wird. Wir haben es nicht in der Hand, wir bezeugen diese Botschaft. Aber wir wissen in großer Überzeugung, ein jeder in seiner Reihenfolge. In seiner Reihenfolge. Da sind manche Parteifunktionäre ganz nervös geworden, weil ich ihnen gesagt habe, ich kann ihnen das schwarz auf weiß geben. Irgendwann, zu irgendeinem Zeitpunkt, wird ihr Leben unter der Herrschaft Christi stehen. Ja, das wissen wir. Und so können wir auch den anderen begegnen, in großer Liebe und großer Hoffnung, weil wir wissen, sie sind Geliebte des Vaters und bleiben sie, bis sie ans Ziel gekommen sind. Ein jeder in seiner Reihenfolge. Der Erste ist immer Christus. Er hat immer den Vorrang. Danach die, die des Christus sind, bei seiner Parousie, dann, ja, das übersetzen die Übersetzer alle das Ende. Liebe Geschwister, damit hört's doch nicht auf. Das wünschen doch so viele Christen, dass wenn der Herr wiederkommt, dass dann Schluss gemacht wird. Telos, Telos, das Ziel, die Vollendung, die nicht mit der Gemeinde abgeschlossen wird, sondern die in stufenweise Mächte, Gewalten stückweise dem Christus unterstellt werden. Der letzte Feind, das ist der Tod. Da werden wir morgen Abend noch einmal drüber sprechen. Wenn das Ziel Gottes erreicht sein wird, wenn Gott nicht nur alles in sich, sondern am Ende, am Ziel aller Wege, auch nicht nur alles in seinem Sohn und in uns, sondern alles in allen ist. Dieser große Gott, den wir schon jetzt gehören, dem sei immer Ehre und Dank. Einen so großen Gott dürfen wir gehören, der Nacht und Finsternis in Licht, der jedes Leid in Herrlichkeit und den Fluch und den Tod in Segen und unerschöpflichen Gottesleben umzuwandeln vermag. Er hat das Vermögen dazu. Und diesem Gott, dem dienen wir und dem wollen wir auch gehören. Mit Geist, Seele, Leib, in der Ganzheit unseres Seins. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen.
Wir wollen miteinander beten. Wir dürfen dir danken, lieber Vater im Himmel, dass du uns heute ein Stück von deinem geliebten Sohn, ja, von dir, Herr Jesus, hast du uns eine Kunde gebracht, dass du dich zum Fluch hast werden lassen, dass du alle Flüche dieser Welt am Kreuz auf dich genommen hast. Und dass wir es glauben dürfen, du hast uns entflucht. Auch selbst in unseren Gedanken, bis in die tiefsten Wesenhaftigkeiten unser Selbst. Lieber Vater im Himmel, schenke uns den Glauben Jesu, dass wir das fassen können, dass wir Ja sagen können dazu, wir sind mit dir gestorben, Herr Jesu. Wir sind mit dir ans Kreuz erhöht worden, als du erhöht worden bist. Wir danken dir, Herr Jesu, dass wir auch wissen dürfen, mit dir begraben zu sein und auferstanden zu sein. Dass wir in dieser Welt ein Angeld sind, dass wir Erstlinge sind, ja nicht allein zur Verherrlichung deines Namens, auch zur Begnadigung aller Menschen. Eine Hoffnung, Herr Jesus, hab Dank für die Botschaft. Hab Dank, Herr Jesus, dass wir uns immer wieder neu in unseren Herzen bewegen dürfen, um auch ein Segen zu sein, dort, wo wir sind, wo wir wohnen, ja letztlich auch fürbittend für alle Menschen, ja für alle, die in Hoheit sind, für alle Könige, für alles Leid in dieser Welt, Herr Jesu, auch Katastrophen noch heute dort in Deutschland, in Celle. Herr Jesu, danke, dass du uns so zum Segnen gesetzt hast, dass etwas geschehe zum Lob und Preise deines wunderbaren Jesu-Namens. danke für dein Wort heute Abend. Amen.